InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zur 103. Folge des InfektioPod, dem Podcast über Infektiologie, bei dem wir regelmäßig zu dritt oder mit Gästen über Krankheiten und Forschung aus der Infektiologie sprechen. Wir sind alle drei klinisch tätige InfektiologInnen aus Hamburg und wir, das sind einmal Elenette Halle.
Hallo.
Dann Annette Hennigs, die ist heute leider nicht dabei, und ich selbst, Till Koch. Wir werden unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, der DGI, das ist die Deutsche Gesellschaft für Infektiologie, und der Akademie für Infektionsmedizin, das ist die Fortbildungsakademie der DGI. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns immer gerne an info@infektiopod.de oder an @infektiopod in den sozialen Netzwerken. Und auch heute haben wir jetzt schon zum dritten Mal, da freuen wir uns ganz doll, den Björn Jensen zu Gast, Oberarzt am Universitätsklinikum Düsseldorf. Hi Björn.
Ja, hallo, ich schon wieder.
Wir hatten uns ja verabredet, dass wir nämlich auch nochmal über die Grundlagen der HIV-Therapie sprechen. Und vielleicht fangen wir vorher nochmal mit einem Mini-Recap zu den Grundlagen zu HIV an. Ich glaube, das wissen auch schon die allermeisten, die hier zuhören. Aber was ist nochmal das Besondere am HIV-Virus und wo versteckt sich das vor dem körpereigenen Immunsystem so gut?
Ja, also das HIV-Virus, es gibt ja einerseits sozusagen die produktive HIV-Virus-Infektion, wo es eben aus den tief infizierten Zellen freigesetzt wird, neue Immunzellen infiziert über Andocken an den CD4-Rezeptor und dann eben typischerweise den CCR5-Co-Rezeptor oder den CCR4-Co-Rezeptor, der dann typischerweise erst in späteren Phasen der Infektion benutzt wird vom Virus, weil das Virus sich dann noch verändert und einen anderen sogenannten Tropismus entwickelt. Im Rahmen der Infektion von Zellen kann eben das HIV-Virus auch eben langlebige Immunzellen infizieren, wie eben die Memory-T-Zellen, die eben extrem lange Halbwertszeiten haben. Also Modelle gehen da von 44 Monaten aus, wobei wir eigentlich wissen, dass das noch eine Unterschätzung ist, weil gerade die von HIV besonders gut optimierten Reservatzellen sozusagen besonders apoptoseresistent sind, besonders gut versteckt sind, sich gegenüber dem Immunsystem sozusagen wie Stealth-Zellen verhalten, extrem unentdeckbar sind, wie Schläferzellen auch sehr ruhig sich verhalten. Und all das führt eben dazu, dass diese Zellen, da sie sich selbst auch vermehren können, wie Immunzellen, um eben eine gewisse Immunspezifität aufrechtzuerhalten, das ist ja auch gut, dass eben zum Beispiel dann durch eine Impfung erzeugter Klon sich selbst erhält und immer wieder vermehren kann durch entsprechende Antigenexposition. Das macht aber eben das Virusreservoir auch, diese Immunzellen, selbst wenn die theoretisch langsam wegdämmern würden über der Halbwertszeit, können die sich eben auch teilen, also sogenannte klonale Expansion. Und das führt sogar dazu, dass wenn so ein Reservoir sich etabliert hat, dass sogar auf lange Sicht dieses Reservoir eben nicht kleiner wird, sondern sogar, wenn man sehr lange Zeiträume sich anguckt, 10, 20, 30 Jahre sogar langsam steigt. Also selbst wenn ich jetzt 70, 80 Jahre warten würde, HIV-Therapie, ist das Reservoir nicht wirklich kleiner als vorher, nur durch Unterdrückung der Infektion neuer Zellen. Und das ist das, was wir mit der antiretroviralen Therapie haben.
Ja, super. Und wenn wir jetzt über Therapie sprechen, bei HIV-Therapie, finde ich, wenn man bei den Grundlagen anfängt, kann man eigentlich gar nicht anders als auch immer über eine gewisse historische Dimension reden, weil sich ja einfach die Therapie der HIV-Erkrankung auch so doll gewandelt hat in den ganzen Jahrzehnten. Und du hast sicherlich auch einen Teil dieses Wandels auch selber mitbekommen in deiner Tätigkeit. Wir können ja vielleicht mal, bevor wir auf die ganzen Präparate und Kombinationstherapien eingehen, so ein paar Grundlagen der HIV-Therapie noch benennen, die sich ja auch gewandelt haben im Laufe der Zeit. Also zum Beispiel, wann fangen wir mit einer Therapie an oder therapieren wir überhaupt alle Menschen und war das schon immer gleich?
Nee, das hat sich sehr verändert und das ist wirklich wie ein Pendel hin und her geschlagen. Es gab eine Phase, oder wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht, wir hatten ja erstmal die Phase, wo es gar keine wirksame Therapie gab in den 80ern. Dann kamen eben in den späten 80ern die ersten Therapien mit ACT, eine erste Euphorie, wo sich aber schnell gezeigt hat mit einer Monotherapie, eben durch diese damaligen reverse Transkriptase-Inhibitoren, ist das Virus nur kurzfristig zurückzudrängen, aber dann kommt es eben zu einer Anpassung des Virus, zur Resistenz. Die waren auch teilweise sehr toxisch, vor allem die Dosierungen, wie sie damals eingesetzt wurden. Und man hat eben erkannt, man kann damit HIV nicht wirklich aufhalten, den Verlauf der Erkrankung nicht aufhalten. Es kam trotzdem zu AIDS, es kam zu Toxizität und es gab eine große Ernüchterung. Und man hat dann begonnen, Zweifachkombinationen zu zu starten, also zweifach NRTI, also nukleosidische reverse Transkriptase-Inhibitor-Kombinationen. Auch das war nicht wirklich sehr lange effektiv. Das war also die frühen 90er. Der erste große Wendepunkt kam eben Mitte der 90er Jahre, also 96, auch mit Daten auf der CROI, also auf der wichtigsten sozusagen wissenschaftlichen Konferenz zu HIV, dass eben eine kombinationsantiretrovirale Therapie, die dann damals HART hieß, also Highly Active Antiretroviral Therapy, die damals eben aus zwei NRTIs und einem Protease-Inhibitor bestand, dass das scheinbar eben viel besser funktioniert, waren damals eben die ersten Erkenntnisse und das hat sich auch so bestätigt. Das waren zwar immer noch Therapien, die aus heutiger Sicht nicht optimal waren, die waren sehr toxisch aus heutiger Sicht, die haben sehr viele Tabletten beinhaltet, das waren dreimal tägliche Therapien mit zweistelligen Anzahlen an Tabletten, je nach Regime 10, 15, 20 Tabletten am Tag auf drei Gaben aufgeteilt, mit relativ viel gastrointestinalen Nebenwirkungen, mit allen möglichen Vorgaben, wie man die essen, also wie man essen muss, wie viel man trinken muss, teilweise 4 Liter Wasser am Tag oder Flüssigkeit am Tag, wenn man sonst Nierensteine kriegt und so. Also sehr belastend, so die Lebensqualität doch sehr einschränkend der Therapie. Aber sie haben das große Sterben zurückgedrängt. AIDS wurde seltener. Es ist gelungen, das HIV-Virus längerfristig zu unterdrücken. Es war ebenfalls gleichzeitig die Zeit, wo die HIV-PCR aufkam als Therapiekontrolle, also wo es möglich wurde, die HIV-Viruslast per PCR zu bestimmen, zwar noch nicht mit den Viruslast-Levels, die wir heutzutage nutzen, also kleiner 50 Kopien pro Milliliter, damals waren so Größenordnung von kleiner 400 der Laborstandard, was auch aus heutiger Sicht nicht optimal war, aber trotzdem ein großer Fortschritt zu vorher, wo wir nur Surrogatparameter hatten und CD4-Zellen und Dinge wie Neopterin oder IgA oder solche Dinge verwendet haben, um den Verlauf der HIV-Infektion zu beurteilen im Labor. Das kenne ich auch nur noch aus den Ausläufern, muss man sagen. Das war eigentlich noch vor meiner Zeit.
Ja,
aber
ja.
Ich kannte diese Befunde noch, weil wir die anfangs noch Ende der 90er Jahre im Laborprofil drin hatte. Und ich habe erstmal versucht zu verstehen, warum die noch drin sind. Naja, wie immer, die hat man mal gebraucht und dann dauert es eine Weile, bis die aus dem Laborprofil wieder verschwinden. Aber das war eben der große Wendepunkt und ab da hat man dann versucht, die Therapie einerseits stabiler zu machen, weniger Resistenz sozusagen assoziiertes Versagen zu ermöglichen, also die genetische Barriere zu erhöhen der Therapien, neue Therapien zu entwickeln für die Menschen, die bereits eben resistente HIV-Viren hatten, bessere Verträglichkeit, weniger Tabletten, weniger Einnahmen pro Tag. Und das war dann der Beginn sozusagen der Evolution der modernen kombinationsantiretroviralen Therapie. Und auch dann natürlich mit weiteren entscheidenden Wendepunkten wie mehr Substanzklassen. Es kamen die nicht-nukleosidischen reverse Transkriptase-Inhibitoren dazu, die NNRTIs. Es kamen neue Protease-Inhibitoren dazu. Es kam die Boosterinnen dazu, die stabiler und robuster gemacht haben, die PIs, also durch Ritonavir damals, später dann Cobicistat als anderen Booster. Es kamen dann natürlich die Integrase, Hämmer, noch weitere Therapiekonzepte, Attachment-Inhibitoren. Und inzwischen haben wir eben ein riesen Armamentarium an verschiedensten, ja, Wirkmechanismen, eben von dem Eintritt in die Zelle, also die ganzen sozusagen Medikamente, die das Andocken verhindern, eine CD4-Rezeptor wie Ibalizumab oder wie Fostemsavir, die das Attachment verhindern oder eben T20 gar nicht mehr im Einsatz, die Diffusion verändert haben, also alles Dinge, Entry-Inhibitoren ist der Überbegriff. Dann natürlich die reversen Transkriptaseninhibitoren, die als falsche Bausteine sozusagen die Vermehrung des Virusgenoms stören. Oder die NNRTIs, die eben das Enzym, das diese Viruspolymerase oder diese Virusvermehrung macht, die reverse Transkriptase ist eigentlich, Entschuldigung, die reverse Transkriptase hemmen im aktiven Zentrum, die NNRTIs. Und dann die Proteasehemmer, die eben ganz am Ende stehen, historisch sozusagen etwa ungefähr gleichzeitig mit den NRTIs in das ganze Feld gekommen, die das Zurechtschneiden der Virusproteine stören. Und dann eben jetzt als neueste große Substanzgruppe die Integrase-Inhibitoren, die eben die Virusintegration nach dem Umschreiben von Virus-RNA in Virus-DNA in das menschliche Genom eben verhindern, oder Virusstrangtransfer-Inhibitoren, genauer gesagt, da gibt es auch verschiedene Mechanismen. Und dann jetzt natürlich gibt es wiederum ganz neue Klassen, die jetzt vor dem Horizont oder am Horizont sind und vor der Einführung in den Markt in Deutschland stehen vielleicht oder in den USA schon eingeführt sind, wie die Capsid-Inhibitoren. oder eben auch Protein Neutralizing Antibodies und. Also es ist inzwischen eine Riesenauswahl an verschiedenen Wirkmechanismen mit verschiedenen Vor- und Nachteilen und ganz unterschiedlichen, ja, Wirkmechanismen in dem viralen Vermehrungszyklus.
Jetzt finde ich eine große Herausforderung, wenn man sich mit HIV-Präparaten beschäftigt, ist ja die Nomenklatur, weil wir haben den Wirkstoffnamen, es gibt Handelsnamen, es gibt aber auch diverse Abkürzungen, also 3-Buchstaben-Abkürzungen, es gibt eine 1-Buchstaben-Abkürzung-Alphabet und dann gibt es natürlich noch die Kombipräparate und davon die Handelsnamen. Was würdest du denn raten? Was davon soll man sich vor allem merken? Was rätst du Leuten, die sich neu anfangen, damit zu beschäftigen?
Ich glaube, für den Start ist es wichtig, sich mal die Wirkstoffe anzugucken, also wegen mir Acetylthymidin, oder gut, das ist jetzt was historisch, sagen wir mal, fangen wir mit den anfangenden Sachen, also Tenofovir disopoxil oder Tenofovir alafenamid, mit zwei der zentralen Salze da, die eben unterschiedliche Eigenschaften auch haben, oder eben beispielsweise dann eben Dolutegravir, Bictegravir, also bei den Integrase hat man so die zentralen Substanzen, ja, die haben dann Abkürzungen, aber selbst da gibt es dann manchmal 2 Abkürzungen für einen Wirkstoff, die manchmal parallel verwendet werden. Das ist dann was für die Kollegen, die viel publizieren oder die gerne in so Kurzschreibweisen arbeiten, wenn man sich viel damit beschäftigt. Und die Handelsnamen, ja klar, am Ende ist es das, was man verschreibt. Aber man möchte ja nicht nur in Firmen denken, man möchte ja an Substanzen denken. Und es gibt irgendwann auch Generika von manchen Substanzen und so weiter. Und es wird dann, wenn man den Handelsnamen denkt, auch noch komplizierter, weil sobald man Patienten hat, die aus dem internationalen Umfeld zu einem kommen, dann heißen auch durchaus die gleichen Wirkstoffe auf der Erde manchmal unterschiedlich. Und wer eben Menschen hat, die dann mal aus Asien zu einem kommen oder aus anderen Ländern oder aus Afrika oder aus der Ukraine, da heißen die Dinger eh anders. Mhm. Und da muss man sich eher einfach mit den Inhaltsstoffen beschäftigen, weil zum Teil kenne ich die dann auch nicht, die Namen. Muss dann auch erstmal halt nachgucken, was ist da drin, und dann ist man wieder on board und weiß wieder, worum es sich handelt.
Genau, und ich finde auch das große, weite Feld, also es gibt ja auch total viele Substanzen, hat sich auch doch ziemlich eingedampft, wenn man so die Erstlinientherapie, also einer modernen ART, denkt, da bleiben ja eigentlich doch gar nicht mehr so viele Substanzen übrig, ne? Und vielleicht können wir das mal beschreiben, was da so Grundsätze ist, also wie viele Substanzen wir mittlerweile nehmen müssen für eine Standard-ART und aus welchen dieser Gruppen, die du jetzt sehr schön aufgeführt hast, wir die auswählen.
Ja, das hat sich doch in den letzten Jahren vereinfacht. Wir haben in Deutschland hier die Möglichkeit, eigentlich noch sehr frei zu kombinieren. Es gibt relativ wenige Vorgaben. Es gab schon früh Länder, die sich sehr früh entschieden hatten, einzelne Kombinationen zu empfehlen, zu bevorzugen. In Deutschland gab es immer eine große Individualisierung und Therapiefreiheit. Das ist sicher positiv. Trotzdem, aufgrund einfach der Daten, haben sich immer mehr Kombinationen herauskristallisiert, die einfach von der Mehrzahl der Behandlerinnen und Behandler als beste Optionen gesehen werden für die zumindest Erstlinientherapie. Mhm. Ab der zweiten, dritten Linie wird es deutlich komplexer und individueller, weil dann sehr stark eben Patienten, Patientinnenfaktoren, Virusresistenz und solche Dinge eine Rolle spielen und auch Interaktionen und andere Dinge. Aber wir haben eben auch in der neuen Version der Leitlinie, die ja jetzt kontentiert wurde dieses Jahr, von der Deutschen Aids-Gesellschaft und der Österreichischen Aids-Gesellschaft und den anderen beteiligten Fachgesellschaften, sind es nur noch 5 zentrale Therapiekonzepte, die empfohlen werden. Und wenn man ehrlich ist, sind es eigentlich nur noch 3 so richtig unter den Single-Tablet-Regimens, mit einer Tablette am Tag. Und dann gibt es eben noch für denjenigen, der jetzt individualisiert noch Kombinationen zusammenstellen will, noch 2 Varianten, von denen die eine aber von der Kasse gar nicht übernommen wird und so weiter. Also es konzentriert sich so sehr stark auf diese Single-Tablet-Regimens, und das sind eben 2 Integrase-Hemmer-basierte Regime. Das ist eben das Bictegravir, Tenofovir, Alafenamid, Entrocitabine. Und das ist dann eben als Dreifachkombination. Und dann ist es ebenfalls Integrase-Hemmer-basiert, eben das Dolutegravir 3TC oder Dolutegravir Lamivudin, wenn man es jetzt in den Wirkstoffen wiederum bezeichnen möchte, in der Logik von vorher. Und das sind eben die 2 Integrase-Hemmer-basierten Regime. Und wie gesagt, es gab eine lange, lange Diskussion, 2DR versus 3DR, also sind 3 Substanzen potenter als 2. Naja, die Daten sprechen nicht dafür, es scheint gleich wirksam zu sein, wenn man sich die Daten anguckt. Genauso gab es die Diskussion, haben 2 Substanzen weniger Nebenwirkungen als 3. Auch da muss man sagen, bis jetzt kann das nicht gezeigt werden, sodass man die Regime im Moment einfach gleichwertig sehen muss. Und dann gibt es noch, wenn man auf die europäische Ebene gibt, Diskussionen, gibt Sonderfälle und so, aber muss man vielleicht hier nicht vertiefen, bei über 500.000 Kopien, die haben wir anscheinend nicht drin. Die EAX hat sie noch drin, also Europäische AIDS-Gesellschaft für das Dolutegra G3TC, aber führt hier schon zu weit. Und dann gibt es eben noch als NNRTI, also nukleosidisch, nicht nukleosidisch, reverse Transkriptasen-Inhibitor-Therapie basierte Kombination, das Doravirin, Tenofovir, Disoproxil, in dem Fall Fumarat und wiederum Lamivudin als eben eine nicht-Integrase-Hämmer-basierte Therapie, die vor allem eben eine Sonderrolle hat, weil es natürlich auch Menschen gibt, die da doch vielleicht durch Integrase-Hämmer die Integrase-Hämmer nicht vertragen und weil eben sowohl die Integrase-Hämmer als auch das TAF in der erstgenannten Variante Big TAF FTC, um jetzt mal bei den Abkürzungen zu sein, die wir vorher schon so diskutiert haben, dass es eben Daten gibt, dass die besonders viel Gewichtszunahme machen im Therapiestart. Wir reden da zwar nicht über riesige Effekte statistisch, aber für die Einzelpersonen können die durchaus sehr relevant sein. Mhm. Und da ist eben diese Kombination mit Doravirin und dem TDF, 3TC und gerade das TDF scheint eher eine gewichtszügelnde Funktion zu haben in diesem Kontext. Und auch die NNRT ist dann etwas geringeren, gewichtssteigernden Effekt. Kann das für Menschen, denen das sehr wichtig ist oder die vielleicht bereits mit Übergewicht leben, so ein Grund sein, eher diese Kombination zu bevorzugen oder das zusammen mit ihrer Behandlerin, ihrem Behandler als Option zu wählen? Hm. Aber da sind wir schon tief, tief in so Faktoren, die man halt berücksichtigt persönlich. Das sind alles natürlich sehr gute Therapien, die so richtig viel falsch machen kann man nicht mehr. Es sei denn, man hat jetzt jemanden mit sehr besonderen Risikofaktoren wie einer schlechten Nierenfunktion oder einer ähnlichen.
Vielleicht magst du noch ein paar Worte sagen zum Therapiestart. Da hatten wir ja schon so ein bisschen angedeutet, das war schon mal vor ein paar Jahren anders. Da hat man erst später behandelt. Und dann jetzt behandelt man ja eigentlich jeden HIV-Patienten.
Stimmt. Den Punkt habe ich dann irgendwie übersprungen. Richtig. Also ich wollte ja eigentlich, ich hatte ja eingesetzt auf Mitte der 90er Jahre, und dann habe ich mich verlaufen. Also Mitte der 90er Jahre, als der große Durchbruch kam, war eben David Ho und dann gab es dieses Konzept Hit Hard and Early. Und da war die erste Idee, dass wenn man das intensiv und lange genug mit diesen hochaktiven Substanzkombinationen behandelt, dass man dann HIV heilen kann. So ähnlich wie man es heute mit der Hepatitis C kann. Also wenn man das lange genug effizient unterdrückt, dann ist das quasi weg. Damals hatte man halt diesen Effekt des Reservoirs unterschätzt. Das hat man einfach erst Jahre später verstanden durch weitere virologische Forschung, dass es eben diese langlebigen Reservoirzellen gibt. Und man hat dann eine Zeit lang eben Mitte der 90er Jahre sehr großzügig behandelt, hat dann aber halt auch Menschen behandelt mit einem guten Immunstatus, mit relativ toxischen Therapien, hat festgestellt, nein, man heilt die nicht. Die haben eine ganze Menge Nebenwirkungen gekriegt, mussten eine Menge Tabletten schlucken, wo es ihnen eigentlich vorher gut ging. Jetzt ging es plötzlich schlechter, haben Nebenwirkungen bekommen, teilweise auch Nebenwirkungen, die wir heute nicht mehr so kennen, durch manche der älteren NRDIs wie D4T, DDI, also das Zerrit oder das Vilex, war damals die Handelsnamen, mit Lipoatrophie, mit wirklich schwer kosmetisch entstellenden Fettstoffwechsel oder Fettgewebsstörungen, also so einfallende Wangen, dünne Ärmchen, dünne Beinchen, aber dafür erhebliche viszerale Fetteinlagerungen, also doch sehr, sehr beeinträchtigen oder Stiernacken, also ganz beeinträchtigten Veränderungen wirklich auch der Körper, des Körperbildes. Und auch mit Lebertox, Leberverfettung, metabolischen Azidosen, also wirklich dramatische Problematiken. Plus, wir haben gesehen, diese Regime waren damals, wenn man das aus heutiger Sicht sieht, hatten die nicht so eine hohe genetische Barriere wie die Regime heute. Das heißt, es gab häufiger resistenzassoziiertes Versagen. Es gab irgendwie dann nach wenigen Jahren dieser Therapieregime auch Patienten mit multiresistenten Viren, zwar obwohl die alles genauso genommen haben, wie ihnen die Ärztinnen und Ärzte gesagt haben. Das war damals nicht per se ein Adherenzproblem. Die Therapien waren einfach noch nicht sehr gut. Mhm. Und da hat man plötzlich realisiert, wir therapieren da ganz viele Menschen, denen es vorher gut ging. Wir haben jetzt resistente Viren, wir haben Toxizität, wir haben Menschen mit einer schlechteren Lebensqualität. Und dann wurde zurückgeschwenkt, es wurde restriktiver behandelt, es wurde eher, und da gab es dann verschiedene Schulen, manche haben dann wirklich erst unter 200 Helferzellen behandelt, quasi wirklich so kurz vor dem erwartenden AIDS-Komplikationen, um die zu verhindern. Andere haben gesagt, nee, das ist mir alles zu heiß. Ich beginne schon früher, so bei 350 Helferzellen, Klammer auf, das war teilweise auch schon so, dass man manches verpasst hat und dann Leute bereits Komplikationen im Kontext von AIDS und andere Komplikationen bekommen haben. Aber das, sagen wir so, ich glaube, der Mainstream war so, dass man unter 350 Helferzellen behandelt. Und wenn man halt eine Dynamik von Seiten der Viruslast gesehen hat, dass die stark ansteigt. Und das hat sich dann eigentlich erst so richtig geändert mit der Startstudie, die dann eben gezeigt hat, dass bereits, also dass zumindest mit den dann verfügbaren Therapien, die eben bereits besser waren, besser verträglich waren, dass jede Person davon profitiert, HIV behandelt zu werden. Und das ist dann nach Publikation der Startstudien 2009 auch in allen weltweiten Leitlinien so umgesetzt worden, dass eigentlich jede Person, die das möchte, eine HIV-Therapie erhalten soll, eine antiretrovirale Therapie. Und ja, ich habe noch ein paar Dinge übersprungen, wie Therapiepausen, SMART-Studie und so. Es führt jetzt aber zu weit. Also es gab noch viele andere Dinge, die in dieser Zeit zwischen 2000 und 2009 hin und her diskutiert wurden. Und das war damals auch eine Zeit, wo für vieles einfach noch keine Daten vorlagen und es auch durchaus zwischen Behandlerinnen und Behandlern unterschiedliche Konzepte gab. Aber ab 2009 mit der großen Startstudie war das eigentlich alles erledigt. Dann war eigentlich klar, Therapie ist positiv und wer diagnostiziert wird, sollte auch therapiert werden.
Wird das denn von den Patienten generell ganz gut angenommen? Ich meine, es ist ja schwierig zu sagen, okay, ich habe jetzt eine HIV-Infektion, aber letztendlich bin ich ja gar nicht krank und jetzt soll ich jeden Tag eine Tablette nehmen. Wie arbeitest du da mit den Patienten? Wie förderst du sozusagen die Adhärenz, dass die das jetzt gut verstehen?
Also im Regelfall wird es schon heutzutage von den allermeisten sehr gut angenommen. Ja, man erklärt einfach die Vorteile. Also man erklärt einfach, dass wir inzwischen eine überwältigende Datenlage haben, dass Menschen davon profitieren, wenn man sie möglichst früh eben nach der Diagnose behandelt. Je früher, desto besser eigentlich. Und natürlich ist es immer am Ende entscheidend, dass die Person, um die es geht, auch wirklich überzeugt ist, dass sie die Therapie nehmen möchte, weil am Ende die Person muss das selber tun. Also wenn ich überzeugt bin als Behandler, bringt das nicht so viel. Er muss die ja morgens einnehmen oder abends oder was er sich auch immer entscheidet. Oder sie muss das tun. Und in der Regel, wenn man aber einfach die Vorteile darlegt und auch erklärt, und das hängt natürlich sehr davon ab, wer vor einem sitzt, wie man das macht, ob man jetzt wirklich das auf eine Art wissenschaftliche Art erklärt mit Studiendaten oder ob man einfach als Arzt, als Ärztin sagt, glauben Sie mir das, das ist besser für Sie, ich mache das seit so und so vielen Jahren. Also da gibt es verschiedene, versucht man einfach auf die Person einzugehen. Aber in aller Regel klappt das sehr gut heutzutage. Und natürlich gibt es Menschen, die haben Ängste, die haben psychiatrische Probleme, die haben vielleicht Drogenprobleme. Da kann das schwierig sein. Da ist Adhärenz ein großes Thema. Da kommen wir vielleicht noch darauf. Aber im Regelfall klappt das sehr gut. Und dann gibt es natürlich noch sofort Sonderfälle wie eben Elite-Controller, die schon ohne antiretrovirale Therapie keine Viruslast haben. Das ist dann nochmal ein spezieller Fall, ob man die therapiert und wenn wie. Im Regelfall tut man das zwar meistens auch, aber da ist sicherlich die Diskussion mit der Patientin und den Patienten bei dieser sehr seltenen Gruppe von Menschen, die eine bereits eigene, sehr gute Viruskontrolle haben, natürlich etwas komplizierter und auch die Dringlichkeit der Therapie vielleicht etwas niedriger einzuschätzen, wobei selbst diese Gruppe wahrscheinlich profitiert auf lange Sicht.
Ein ganz wesentliches Argument ist ja das, was man so als U gleich U kennt, also dass ich, wenn ich das Virus unterdrücke, eine Nicht-Übertragbarkeit herstelle, ne? Also undetectable equals untransmissible. Das kenne ich auch, dass das für viele auch ein überzeugendes Argument ist, ne? Dass ich eben niemanden mehr anstecken kann.
Ist ein sehr wichtiges Argument, ist zum Beispiel auch ein Argument für die Elite-Controller, weil wir eben auch wissen, manche Menschen verlieren ihre Elite-Controller irgendwann, man weiß nicht genau wann. Aber das ist, wie gesagt, ja eine sehr seltene Gruppe. Für die ganz große Gruppe der Menschen ist natürlich U equals U eine Riesenbefreiung gewesen. Also einfach eine Befreiung, dieses Gefühl, nicht mehr im Rahmen von sexuellen Kontakten als Gefahr dazustehen oder einfach wieder ein erfülltes Sexualleben zu haben, ohne jetzt nur über safer Sex oder Kondome oder ähnliche Dinge nachzudenken. Das hat natürlich eine Riesenbefreiung mit sich gebracht. Natürlich hat das auch dann teilweise ein Wiederaufleben mancher STDs mit sich gebracht. Und wie immer, es gibt verschiedene Entwicklungen, die parallel gehen. Aber trotzdem war das natürlich ein Breakthrough mit den entsprechenden Studien, den Partnerstudien, die der Bedeutung man gar nicht überschätzen kann für die gesamten HIV-positiven Menschen weltweit. Weil wir reden ja nicht nur von unserem Setting hier, sondern natürlich auch gerade in den besonders schwer betroffenen Regionen der Welt, wie in Afrika oder sowas, hat U equals U ja auch wirklich dann zu einem dramatischen Abfall der Neuinfektionszahlen geführt und klar, das ist jetzt wieder in Gefahr, das führt nochmal ganz woanders hin, das können wir heute, glaube ich, nicht vertiefen, die globale Lage. Aber ja, EuroQuestio war und ist eine der größten Achievements-Erfolge der letzten 10 Jahre.
Und ein Problem beim Thema Adhärenz ist ja oft auch das Stigma. Da muss man, glaube ich, auch bei der HIV-Therapie immer drüber reden. Also Stigmatisierung und Diskriminierung aufgrund des HIV-Status. Das ist was auch, was ja, glaube ich, auch global sehr unterschiedliche Ausprägungen hat. Wie gehen wir denn in Deutschland oder wie gehst du vielleicht auch im Alltag damit um? Also Stichworte sind vielleicht auch Sprache. Du hast jetzt zum Beispiel auch häufig von Personen gesprochen, die mit HIV infiziert sind. Also Stichwort ist da so personenzentrierte Sprache. Was kannst du da sozusagen?
Ja, also Stigma ist ein Riesenthema und da gibt es natürlich verschiedene Ebenen. Es gibt ja auch Selbststigma, es gibt eben auch Menschen, die mit der Information, dass sie selbst HIV-positiv sind, einfach nicht leben können, für die das auch jeden Morgen, wenn sie ihre Tablette nehmen, in Erinnerung ist, positiv zu sein, wo das inneren Widerstand erzeugt und wo auch manchmal das zu Adhärenzproblemen führt, weil man zwischendurch einfach nicht dran denken möchte und das heißt halt auch, dass man dann nicht an die Tablette denken möchte und so weiter. Also das sind teilweise komplexe psychologische Prozesse. Es geht aber natürlich auch um das Thema Non-Disclosure. Es gibt Menschen, die eben in Lebenssituationen sind, wo vielleicht nicht alle Menschen in ihrem Umfeld von ihrer HIV-Infektion wissen, wo eben auch dann die Tabletten versteckt werden müssen. Dass eine Flüchtlingsunterkunft ist, eine WG oder eine Partnerschaft, wo vielleicht die Partnerin, der Partner das noch nicht weiß und man ja vielleicht unterdrückt ist und auch das nicht übertragen kann, das Virus, aber trotz allem vielleicht halt noch nicht das Gespräch geführt hat, dass man Tabletten nimmt, weil man HIV-positiv ist und so. Das sind natürlich komplexe Situationen und all das kann auch dazu führen, dass eben die Einnahme der Medikamente, wenn man die dauernd versteckt und nicht dran denken will, dann führt das nicht unbedingt dazu, dass man die regelmäßig nimmt. Plus psychiatrische Probleme, plus Drogen, plus viele, viele andere Gründe. Oder jetzt auch Settings teilweise, wo es noch viel weiter geht. Jetzt zum Beispiel in Afrika ein Riesenproblem bei den Frauen, wo die, auch jetzt in dem Fall, da geht es dann aber auch um Themen wie PrEP und sowas, die Einnahme von Tabletten von dem Partner dann häufig als Hinweis darauf gesehen wird, dass sie betrogen werden und wo sogar eine Gefahr darin besteht, wenn jemand mitkriegt, dass man Tabletten nimmt und so weiter und so fort. Also das hat viele, viele Schichten von Problematiken und das Stigma gerade auch der Gesellschaft oder in der medizinischen, auch im medizinischen Behandlungssetting ist riesig. Viele Patientinnen und Patienten tun sich immer noch total schwer, einen Zahnarzt zu finden, werden auch immer noch in Kliniken diskriminiert, muss man sagen. Es gibt immer noch ganz, ganz wilde, die werden dann ans Ende des OP-Programms gesetzt beim Augenarzt für kleine operative Eingriffe am Auge. Und wenn sie dann fragen, warum müssen sie so lange warten, das wissen sie doch selber, sind doch selber schuld und so. Also wirklich mit genau so einem vorwurfsvollen Unterton. Es werden Akten markiert, rote Punkte draufgeklebt. Also es gibt immer noch ganz, ganz schreckliche Geschichten, HIV-positive Schwangere, die dann eine extra Toilette bekommen in der Klinik. Und ja, gehen Sie bitte hinten hinter die Schmutzwäsche, da ist Ihre Toilette und so weiter. Also es gibt ganz, ganz schreckliche Geschichten und die sind wirklich präsent. Das ist nicht lange, lange her. Ich erinnere mich an Anrufe von Intensivstationen, wo jemand plötzlich verlegt werden muss aus einer Intensivstation wegen einer HIV-Diagnose, die gerade gestellt wurde. Und man sagt, ja, warum? Wie ist dem so schlecht? Warum wollen sie denn dringend an die Uniklinik verlegen? Ja, aber der ist doch in der Doppelbox. Der kann auch seinen Nachbarn anstecken. Ja, das sind auch 2 beatmete Patienten. Wie soll der den anstecken? Also,
klingt nach 80er Jahre, aber...
Ja, der eine beatmete Patient müsste ja mit dem anderen beatmeten Patienten Sex haben. Also das ist ja eher unwahrscheinlich. Ja, oder sie müssten den Blut übertragen von dem anderen. Das machen sie bitte nicht, aus vielen, vielen Gründen. Also da merkt man halt so eine Mischung aus irrationaler Angst, Stigma, Diskriminierung und da sind ganz, ganz viele schlimme Geschichten. Ich kenne Reha-Kliniken, da hingen Schilder an der Tür, Vorsicht, HIV nicht eintreten. Und also wirklich ganz gruselige Stories. Also kann ich lange so weitermachen, mache ich jetzt nicht. Es ist, soll nicht die Zukunft sein, aber es ist halt gerade heutzutage, wo eben EuroQuestio, wie eigentlich wissen, behandelte Menschen mit HIV sind ähnlich ansteckend, im sexuellen Kontext nicht und schon gar nicht im medizinischen Kontext. Wir haben ja mit unseren Patientinnen und Patienten keinen Sex. Und das Händeschütteln und das Untersuchen ist sicherlich deutlich weniger Kontakt als Sex. Und selbst im Sinne der Nadelstichverletzung wissen wir inzwischen in diesem Behandlungskontext sind die Risiken so unglaublich verschwindend gering, nahe null, dass da eigentlich keiner im Behandlungskontext mehr Sorge haben muss. Gerade die diagnostizierte HIV-Infektion ist quasi das sicherste Setting überhaupt, weil die bei den Menschen, der nicht getestet ist, der könnte ja vielleicht gerade eine unentdeckte Infektion haben. Also es ist eigentlich völlig kontraintuitiv, aber am Ende funktionieren Menschen ja nicht immer rational und Risiken werden erst recht nicht rational eingeschätzt.
Und hast du denn den Eindruck, dass diese personenzentrierte Sprache, also dass man zum Beispiel sagt, Personen, die haben mit HIV und nicht HIV-Infizierte zum Beispiel davon spricht, dass das jetzt in so Schwerpunktpraxen oder vielleicht auch bei euch in der Ambulanz, dass das schon konsequent umgesetzt wird? Ich habe immer den Eindruck, dass das im englischen Sprachraum so ein bisschen, da sind die uns immer ein bisschen weiter voraus, habe ich so den Eindruck.
Ja, es ist Arbeit, wie immer Sprache zu verändern, dauert Zeit. Das ist ja auch ein gewisser, ist auch bei mir selber. Ich muss auch manchmal selber nachdenken. Ich versuche das umzusetzen, ja auch als Mitglied des Vorstandes der Deutschen AIDS-Gesellschaft. Wir haben das auch endorsed, wie das so schön heißt, mit den anderen Fachgesellschaften international. Und trotzdem muss man manchmal selber, ja, einfach diszipliniert sprechen. Ich nenne es mal so, das ist teilweise wie beim Gendern oder wie bei anderen Sachen. Man muss halt Und manchmal macht man es halt konsequenter, manchmal nicht. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht immer schlimm, wenn man mal einmal was einem ausrutscht.
Also, total.
Und ich denke, die Grundidee hinter diesem, im Englischen heißt es People First Language, ist eben, dass man Menschen nach vorne stellt. Also nicht eben von HIV-infizierter Person spricht. Erstens ist infiziert sehr negativ belegt, aber dass man erstmal von einer Person spricht mit HIV. Früher hieß es ja immer Menschen, die mit HIV leben, ist aber auch sehr lang, ein bisschen holprig. Inzwischen sagt man einfach nur, Person mit HIV, Mensch mit HIV. Es geht erstmal immer um den Menschen, um die Person, um die Frau, um den Mann. Das ist das, was im Vordergrund steht und erst dann kommt die Erkrankung. Das gleiche gilt übrigens auch für Personen mit Übergewicht oder Personen mit Diabetes und nicht übergewichtige Personen. Also die Grundidee gilt nicht nur für HIV, die gilt auch für andere Krankheiten oder eben nicht der Diabetiker oder das ist nicht das, was ihn definiert. Das ist ein Mensch mit Diabetes. Also das kann man für alle Krankheiten weiter deklinieren, das sollten wir auch. Also es geht nicht nur um HIV, es geht nicht nur um unsere Bubble. Oder in die Bubble der HIV-Positive oder der Infektiologen oder der HIV-Mediziner. Es geht um einfach darum, dass man nicht die Krankheit in den Vordergrund stellt, sondern den Menschen. Das finde ich grundsätzlich unterstützenswert und richtig. Und dass man halt auch neutrale Sprache verwendet, eben nicht wie, der hat den angesteckt, sondern einfach wird übertragen. Es ist nicht so, dass jetzt jemand aktiv jemanden anstecken will. Und auch, ja, es gibt HIV-infizierte Zellen, aber nicht unbedingt HIV-infizierte Menschen. Es gibt Menschen mit HIV. Also einfach so ein bisschen und schon gar nicht sowas wie AIDS-infizierte Menschen, das ist erstens inhaltlich völliger Bullshit. AIDS ist eine Erkrankung und zwar eine Spätfolge der Erkrankung. Aber solche Begriffe zirkulieren teilweise sogar in der Literatur, ja.
Das ist
alles, dass man halt auch in der Sprache einfach erstens inhaltlich korrekt ist, aber dann halt auch versucht, den Menschen nach vorne zu stellen und nicht die Erkrankung und dann halt auch möglichst so tendenziöse Begriffe versucht zu vermeiden. Und dann kann man über einzelne Dinge sprechen. Auch zum Beispiel auf dem Europäischen AIDS-Kongress war in vielen Vorträgen noch von Mother-to-Child-Transmission die Rede. Das ist auch immer ein international sehr, sehr gebräuchlicher Begriff. Auch da gibt es halt zum Beispiel Diskussionen, ob das nicht so einen impliziten Vorwurf gegenüber den Müttern hat. Und deswegen wird von vielen jetzt zum Beispiel präferiert, vertikale Infektion zu benutzen. Das ist einfach ein neutraleren Begriff. Die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt von Mother-to-Child-Transmission sprechen, weil das ein lange eingeführter Begriff ist, meinen das sicher nicht böse. Es ist einfach nur, das ist Teil der Diskussion, die man halt führt,
ob
manche Begriffe besser sind als andere. Und ich würde auch allen raten, da eben möglichst, wie soll ich sagen, unemotional dabei zu sein, einfach mal nachzudenken, ob man bestimmte Begriffe bevorzugen möchte. Und das ist ein Prozess, den man da, glaube ich, durchläuft.
Als große
Gruppe der Wissenschaftler und Mediziner und Medizinerinnen in dem Bereich.
Genau, und ich hatte jetzt auch gesehen, dass es auch schon Studien dazu gibt, dass das zumindest jetzt, das war so ein Paper aus Sambia, dass das tatsächlich auch die Adhärenz natürlich deutlich verbessert, ne, wenn sich die Kliniken um die so eine Form der Sprache bemühen und dementsprechend auch die Langzeit-Outcomes der Patienten. Ja, super. Jetzt haben wir schon viel über die Standardfälle der Versorgung geredet und auch C2DA schon als so ein bisschen vielleicht neuere Therapieform. Aber es gibt es ja auch noch neuere Therapieformen. Du hattest schon so Injectables auch erwähnt zumindest. Also vielleicht gucken wir auch auf das, was so in der näheren Zukunft auf den Markt der HIV-Therapie kommen wird, nochmal, was es da für neue spannende Entwicklungen gibt.
Ja, also es gibt ja bereits Injectables, also das, was derzeit auf dem Markt verfügbar ist, ist eben Cabotrigavir und Ribavirin. Das heißt eine Kombination aus einem langwirksamen, intramuskulär applizierten Integrase-Inhibitor und Ribavirin. Das ist ein NNRTI, also ein nicht-nukleosidischer Reverse-Transkriptase-Inhibitor, der eben auch IM gegeben wird mit einer langen Halbwertszeit. Da ist die Standardtherapie, dass das eben alle 2 Monate IM gegeben wird, gluteal. Und damit kann man dann eben alle 2 Monate sich seine Spritzen in beide Gesäßhälften abholen und hat dann eben 2 Monate muss man dann keine Tabletten einnehmen. Was natürlich helfen kann bei Themen wie Non-Disclosure, bei psychologischen Hemmnissen, Tabletten zu nehmen oder wenn man die einfach aufgrund einer komplizierten Lebenssituation ab und zu vergisst. Und für manche Menschen oder auch die viel reisen, die viel auf Geschäftsreisen unterwegs sind, verschiedene Zeitzonen, häufig durch den Zoll müssen, dann erklären müssen, was diese Tabletten sind und so in Ländern vielleicht auch, wo HIV noch weiterhin öffentlich diskriminiert oder sogar politisch verfolgt wird oder strafrechtlich verfolgt wird, kann das ein großer Vorteil sein. Und das ist sozusagen die erste Generation dieser Long-Acting-Therapien, die zumindest in Deutschland verfügbar ist. Es gibt natürlich andere Substanzen, wie das Lenacapavir, über das viel im Rahmen von PrEPs auch gesprochen wurde, aber das auch für die Therapie eingesetzt werden kann, das 6 Monate, in 6-Monats-Intervallen gegeben werden kann, subkutan, und für das auch Studien geplant sind oder laufen mit sogar einmal jährlicher Gabe, dann intramuskulär. Es gibt weitere. Auch das Cabotegravir/Ribavirin wird derzeit in Studien entwickelt zu einer 4-monatlichen Gabe. Und auch da sind schon Studien am Horizont mit 6-monatlicher Gabe. Und es gibt Nachfolgesubstanzen davon, also noch bessere Integrasehemmer für Long-Acting-Therapien und bessere andere Capsid-Inhibitoren. Also die großen Firmen in dem Bereich, die dann auch tätig sind, das sind ja nur noch eine Handvoll oder weniger als eine Handvoll. Meistens nur noch 3, so richtig, die wirklich aktiv sind in der Neuentwicklung von Substanzen, haben eine ganze Reihe hochinteressanter Substanzen, sowohl aus dem Bereich Capsid-Inhibitoren, Integrase-Inhibitoren, aber auch zum Beispiel eben breit neutralisierende Antikörper für Long-Acting-Therapien in der Entwicklung. Und die haben sicherlich, die sind schon recht weit, die sind alle schon so Phase 2 und weiter. Wir werden den Großteil davon in der Klinik sehen. Und es gibt dann noch so ein paar extra Sachen, wie das Islatravir als NRTTI, also als eine besondere Variante. Der NRTI ist mit noch einem weiteren Wirkmechanismus, aber das führt hier zu weit, das zu vertiefen. Eben auch mit Long-Acting-Aktivitäten, aber da gab es noch so ein paar Probleme der Entwicklung, deswegen ist das ein bisschen nach hinten geworfen, wird aber wahrscheinlich auch. So dass wir wahrscheinlich in ein paar Monaten oder in, Quatsch, dass wir wahrscheinlich in ein paar Jahren durchaus Optionen haben, wo eben alle 4 oder alle 6 Monate eine parenterale Gabe möglich sein wird. Für diejenigen, die das wollen. Es wird auch weiterhin Menschen geben, die Tabletten nehmen, wobei auch da die tägliche Tabletteneinnahme wahrscheinlich ergänzt werden wird durch andere Möglichkeiten einer wöchentlichen Tabletteneinnahme. Auch daran wird geforscht.
Ja, super. Okay, das haben wir jetzt, glaube ich, die Grundprinzipien und auch schon die nähere Zukunft der Therapie ganz ausführlich besprochen. Vielleicht machen wir abschließend, unterhalten wir uns nochmal so ein bisschen über das, was wir neben der Applikation der Tabletten oder der Injektion noch machen. Also wie sieht das Monitoring aus? Wie häufig siehst du die Patienten? Genau, wie überwachst du den Therapieerfolg und wie überwachst du vielleicht auch die Nebenwirkungen der Therapie?
Also im Moment ist es so, dass es hat sehr viel mit der Geschichte der HIV-Therapie zu tun, noch die quartalsweise Vorstellung, also alle 3 Monate Standard ist. Das hat auch mit Abrechnungsmodalitäten in unserem Gesundheitssystem zu tun. Und das ist auch dabei, sagen wir so ein bisschen aufgebrochen zu werden durch diese neuen Schemata, durch Long-Acting. Es ist durchaus so, dass man jetzt bei jemand, der zum Beispiel alle 2 Monate die M-Spritze bekommt, in eben beide Gesäßhälften, man gerade, wenn jemand sehr gut läuft, vielleicht nicht alle 2 Monate kontrollieren muss, vielleicht alle 4 Monate. Das hängt auch davon ab, was für eine Person das überhaupt ist und wie gut das alles läuft bei dir. Und auch bei Menschen, die jetzt, sagen wir mal, seit Jahren behandelt sind mit einer stabilen Therapie, mit eben einem Regime mit hoher genetischer Barriere, wie eben den Zweitgenerations-Integrasehemmern, wie Bictegravir, Dolutegravir plus eben den entsprechenden Kombinationspartnern, also entweder Dolutegravir 3TC oder Bictegravir, Tenofovir, Alafenamid, Entrocitabine. Gleiches gilt natürlich im Prinzip auch für das Doravirin-basierte Regime TDR-V3-TC. Wenn die jetzt seit Jahren tippitoppi laufen und nie ein Therapieversagen hatten und ihre Therapien total regelmäßig einnehmen und dann zu mir kommen und sagen, oh, ich habe heute keine Lust auf gute Namen, reicht denn nicht aufs nächste Mal, also quasi nach 6 Monaten, gibt's wenig richtig harte Gründe zu sagen, nee, da muss ich jetzt unbedingt kontrollieren, weil in den letzten 10 Jahren ist alles gut gelaufen, aber wer weiß, vielleicht ist heute nicht gut. Also wir haben das auch in den Leitlinien so ein bisschen aufgeweicht und es werden jetzt mehr so Zeiträume gegeben. Trotzdem, die Mehrzahl der Menschen hat sich auch daran gewöhnt, dass so häufig kontrolliert wird, fühlt sich auch sicher damit. Wir machen ja auch sonst ein Routinelabor, das ist auch immer so ein guter, schöner Check-up. Die kriegen von uns viel mehr Aufmerksamkeit und Zeit geschenkt als von ihren Hausärzten. Die sind dadurch auch besser internistisch betreut oder allgemeinärztlich betreut, wenn sie beim niedergelassenen HIV-Mediziner sind, dann häufig sind das ja Allgemeinärzte als die meisten Menschen ohne HIV. Deswegen gibt es ja sogar HIV-positive Kohorten, die inzwischen eine bessere Lebenserwartung haben als eine HIV-negative Vergleichsgruppe, weil die kriegen plötzlich Blutdruckeinstellungen, Statine für ihr kardiovaskuläres Risiko, kriegen eine Beratung bezüglich Rauchentwöhnung, kriegen eine Darmkrebsvorsorge oder sonstige Krebsvorsorge angeboten für Hautkrebs, für gynäkologische Vorsorge, kriegen Impfungen angeboten. Also alle das, wo vielleicht ein sonst Anfang 40-jähriger Mann vielleicht sonst nicht hingehen würde, wenn er nicht HIV-positiv wäre oder eben wegen der 25-jährigen Frau. Also das, ich sag mal so, das ist ja nicht immer nur ein Riesenproblem, dass wir denen alle 3 Monate ein bisschen Blut abnehmen. Manche finden das auch ganz gut, aber manche finden es halt auch nicht gut. Und da kann man dann auch sicherlich mal sagen, ja, ist okay, wir sehen uns wieder in 3 Monaten. Das ist ja alles immer gut gewesen die letzten Male. Also auch da eine gewisse Entspannung, Entspanntheit ist inzwischen möglich. Und das hat sich halt in den letzten Jahren einfach auch entwickelt. Man muss sagen, als ich angefangen habe, HIV zu machen, so in den späten 90ern, frühen 2000ern, war HIV-Ambulanz schon noch sehr, es war total interessant, es war auch total schwierig, es war für alle Beteiligten auch teilweise traumatisch. Es war manchmal wie ein Rodeo für alle Beteiligten. Es war schwierig, die Leute motiviert zu halten. Es gab viele Komplikationen, die Menschen sind zu einem gekommen und gesagt, ja, ist ja schön, dass ich jetzt nicht an AIDS sterbe, aber so will ich nicht weiterleben mit 20 Tabletten am Tag und mir ist dauernd übel und ich muss alle möglichen Nebenwirkungen ertragen. Das ist für mich kein Leben. Also wir haben viele, viele Gespräche geführt, auch um die Menschen motiviert zu halten und zu sagen, ja, ich weiß, es gibt aber hoffentlich bald bessere Therapien. Wir finden was anderes. Wir suchen eine andere Therapie für sie mit besseren oder weniger Nebenwirkungen. Also das war, und das hat sich so unglaublich dramatisch verändert, dass das ganz schwer zu erklären ist, wer das nicht erlebt hat. Also es ist so viel besser für alle Beteiligten geworden, HIV-Therapie durchzuführen in der Praxis.
Vielleicht dann zum Schluss doch nochmal so ein Mini-Ausblick in die Zukunft. Glaubst du, dass das in 10 Jahren noch genauso aussehen wird oder werden wir da sehr viel weniger mit HIV-Therapie eigentlich überhaupt zu tun haben?
Ach so, Blick 10 Jahre voraus. Ich hätte, glaube ich, vor 10 Jahren nicht exakt vorhergesehen, was jetzt passiert. Ich glaube, wir werden immer noch HIV-Therapie machen. HIV-Heilung wird in 10 Jahren noch nicht so weit sein, dass das relevante Gruppen in der Breite betrifft. Wir werden sehr wahrscheinlich einen Großteil der Menschen mit HIV Long-Acting behandeln, entweder einmal wöchentlich eine Tablette oder mit Injectables, Subkutan, IM, alle 4, alle 6 Monate. Ich glaube schon, dass es noch weiterhin Menschen geben wird, die eine einmal tägliche Tablette bevorzugen, weil die nehmen vielleicht eh noch andere Tabletten und die haben sich daran gewöhnt und die kommen damit sehr gut klar. Also es gibt einfach auch Menschen, denen bietet man Injectables an, die sagen, ach nee, also ich komme gut damit klar, ich nehme morgens meine Tablette, was soll das? Also ich denke, es wird eine buntere Landschaft sein als heute. Nicht so stark von Single-Tablet-Regimen einmal täglich dominiert, sondern stärker mit anderen Therapieintervallen, mit Injectables als wichtige Ergänzung, mit vielleicht auch oralen Therapien, die eben nur einmal pro Woche eingewendet werden. Also mehr Möglichkeiten, noch mehr Therapiefreiheit, noch mehr Komfort für die Menschen, die mit HIV eben leben. Und ja, bezüglich der Verträglichkeit oder der Wirkung der Therapien gibt es keine echten Verbesserungsoptionen. Deswegen ist es auch ein bisschen spannend, wie man es schafft, dass zum Beispiel den GBA und den für die Bepreisung der Substanzen, was wieder sehr wichtig ist, das überhaupt in den Markt zu kriegen, manche der neuen Regime. Aber das ist nochmal ein ganz anderes neues Thema, das wir jetzt hier auch nicht vertiefen können.
Super, ja dann vielen, vielen Dank, Björn, dass du nochmal mitgemacht hast bei dieser doch jetzt auch sehr ausführlichen Folge zur Therapie von HIV.
Genau, ich würde sagen, bei dieser Folge kommen wir jetzt mal zu den Fundstücken der Woche. Die haben wir ja die letzten beiden Folgen ein wenig übersprungen. Genau, was habt ihr denn mitgebracht? Vielleicht, Till, magst du mal anfangen, was du mitgebracht hast?
Ja, ich habe ein Geschenk für Kinder, einen Vorschlag dafür mitgebracht. Und zwar ist das so ein magischer Puzzlewürfel im Dschungel, heißt der. Ich schicke euch gleich einen Link. Der fasziniert also wirklich groß und klein. Ich weiß, dass man ihn im Internet kriegen kann. Ich glaube, man hat ihn auch, ich weiß nicht ganz genau, ob es bei Budni war, irgendwo gab es den auch letztens so zu kaufen. Und das ist so ein kleiner, genau, wie so ein kleiner magischer Würfel, den man so drehen kann, nur so ein bisschen anders zum Falten. Da sind so bunte Tiere drauf. Also die Kinder haben es geliebt.
Und du, Björn, hast du auch ein Fundstück der Woche für uns?
Ja, nachdem ich die letzte Woche sozusagen extrem stark eingebunden war, wissenschaftlich und klinisch, habe ich wirklich jetzt noch ein zum Thema passendes Fundstück, über das ich gestolpert bin, auch bei der Vorbereitung auf unsere Gespräche zur Heilung. In einer der aktuelleren Cell-Ausgaben gibt es eben einen schönen Artikel Tracing the Evolutionary History of the CCR5-Delta-32-Deletion via Ancient and Modern Genomes. Und das ist deswegen eben, das ist ja sonst schwere Kost, es ist auch diesmal, muss man sagen, zum Teil. aber doch auch sehr spannend, weil es eben in unsere gesamte europäische Geschichte geht, bis in die westliche Steppe vor 6700 Jahren und die Entwicklung dieser genetischen Variante in Europa in der Neusteinzeit und in der Bronzezeit und auch der Verteilung über die Welt. Also ich finde für infektiologisch interessierte Kolleginnen und Kollegen durchaus, wenn man zwischendurch die ganze Genetik und die Modelle so ein bisschen erträgt, irgendwie eine spannende Geschichte aus europäischem Blickwinkel, wie sich diese Genom jetzt in der Heilungsforschung und in der Heilung dieser Menschen mit HIV eine Rolle gespielt hat, vielleicht entwickelt und wie sie selektiert wurde durch noch ungeklärte Seuchen eben im Bronze und in der Neusteinzeit und Bronzezeitalter. Also ich fand es sehr spannend, auch wenn es vielleicht jetzt sehr on-topic ist und nicht off-topic.
Elena, was hast du denn mitgebracht?
Genau, bei mir wird es ein bisschen leichtere Kost jetzt. Einerseits ist es nämlich ein Buch und ist tatsächlich ein Spiegel-Bestseller auch, aber ich fand es wirklich ganz schön zu lesen. Der schüttelt den Kopf.
Nee.
Das ist von Susanne Abel. Du musst meine Hand fester halten, Nummer 104. Das kann man schön lesen. Letztendlich ist das gar nicht so leichte Kost. Das ist auch ziemlich traurig, weil letztendlich geht es um Kinder diese Nachkriegsgeneration, die ihre Eltern verloren haben und in Kinderheimen aufwachsen. Und was die alles erleben, was mit denen gemacht wird und wie die Generationen danach auch noch davon beeinträchtigt werden. Ist verpackt alles in einer schönen Geschichte, aber letztendlich auch eigentlich echt ziemlich, ziemlich traurig und heftig, was da passiert ist und wie spät das in Deutschland teilweise alles auch erst aufgearbeitet wurde. Also auf jeden Fall ein sehr empfehlendes Buch.
Ja, krass. Ja, schon das Cover sieht ziemlich traurig aus.
Ja, genau.
Ja, wow. Okay. Guck ich mal rein. Alles klar. Björn, vielen Dank, dass du auch diese Folge wieder mit uns gemacht hast. Hat mir sehr gefallen. Ich habe viel gelernt, wie immer. Ja. Und wahrscheinlich werden wir dich nochmal einladen. Hoffentlich bis bald.
Gerne. Aber ich glaube, es sind alle froh, wenn ich mal ein, zwei Folgen nicht dabei bin. Aber ich komme sehr gerne wieder.
Aber wir haben auch das Thema PrEP. Vielleicht treffen wir uns da doch nochmal.
Gerne. Bin gerne wieder dabei.
Okay. Danke, bis bald.
Okay, bis bald. Tschüss.
Tschüss.